Sie hören den Kurier.
Die Brennpunktschulen in Wien müssen verbessert werden, zusätzlich unterstützt werden. Und wir müssen es auch schaffen, Eltern entsprechend mitzunehmen beim Bildungserfolg der Kinder, um so die Chancen auch der Kinder zu verbessern.
Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr hat heute ein Förderprojekt für Wiener Brennpunktschulen vorgestellt. Es soll vor allem Eltern motivieren, aktiver an der Bildung der Kinder teilzunehmen. Denn, so der Vizebürgermeister, die Chancengleichheit für Kinder gehört angeglichen. Die Bildung oder die Herkunft der Eltern sollen nicht entscheidend für den Erfolg des Kindes sein. Deshalb stellen wir uns heute die Frage: Ist Bildung in Österreich ungerecht? Herzlich willkommen beim Daily Podcast vom Kurier. Fast so heiß wie das Thema Skilifte wird momentan auch das Thema Schule diskutiert. Retten wir Menschenleben, wenn wir die Bildungseinrichtungen schließen? Oder setzen wir die Leben unserer Kinder aufs Spiel, wenn wir ihnen keinen normalen Schulalltag ermöglichen? Schule auf oder zu ist die aktuellste Frage im Lebensraum Bildung. Was uns aber schon länger beschäftigt, ist, wie ungerecht das Bildungssystem in Österreich eigentlich sein kann. Haben die Eltern die Zeit und die Mittel und vielleicht auch noch die Beziehungen, dann steht der Bildung der Kinder kaum mehr im Weg als der eigene Wille. Kindern, deren Eltern aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind, fehlt der Aufstieg ungleich schwerer. Die neue Wiener Regierungspartei NEOS hat sich als Junior-Koalitionspartner vor allem des Themas Bildung angenommen. Denn vor allem in Wien gibt es große Unterschiede, was die Bildungschancen von Kindern betrifft. Oft hakt es daran, dass Kinder mit Migrationshintergrund zu Hause weniger Unterstützung haben als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, deren Eltern in Österreich aufgewachsen sind. Das hat sich insbesondere während der Schulschließungen in der Corona-Zeit drastisch verstärkt. Über die Situation in Wien und welche Initiative die Stadtregierung setzen will, spreche ich jetzt mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Guten Tag, Herr Wiederkehr.
Schönen guten Tag.
Vielleicht vorweg, können Sie vielleicht die obligatorische Frage beantworten, wann die Kinder in Wien wieder in die Schule gehen können?
Ich hoffe sehr, dass mit dem 8. Februar und dem Ende der Semesterferien die Schulen auch wieder normal öffnen können. Zumindest für die Volksschulen wäre das irrsinnig wichtig. Für die Bildungschancen der Kinder, aber auch für die Entlastung der Eltern, die natürlich extrem belastet sind und nicht wissen, wie sie planen sollen. Hier muss dringend auch ein längerer Planungshorizont her, zumindest 2 Wochen vor solchen Ereignissen müsste Klarheit bestehen. Leider kann ich hier als Wiener Stadtrat nur die Bundesebene auch auffordern, hier für Klarheit zu sorgen. Ich würde gerne den Präsenzunterricht zumindest an den Volksschulen auch wieder aufnehmen.
Sie haben heute ein Förderprojekt vorgestellt. Können Sie uns erklären, worum es da gegangen ist?
Ja, wir werden einen Schwerpunkt zur Elternarbeit legen im heurigen Jahr, einen Integrations- und Bildungsschwerpunkt, weil es evident ist, dass für einen Bildungserfolg auch der Kinder und Jugendlichen der Beitrag der Eltern ein wesentlicher ist und vor allem die Frage auch der Bildungsgerechtigkeit und der Chancengerechtigkeit eine ist, die in Wien verbessert gehört. Und da können wir an besseren Kindergärten und Schulen arbeiten. Wir müssen aber auch die Eltern noch stärker mit in die Verantwortung nehmen, an die Schulen bringen, in den Dialog mit den Schulen bringen. Und dafür haben wir einen Schwerpunkt für heute auch definiert, wo ein Punkt ist, dass wir einen Förderschwerpunkt auch machen für gute Projekte der Bildungsarbeit in Höhe von bis zu 250.000 Euro. Um Initiativen und Projekte, die die Elternarbeit auch gut fördern, diese auch zu stärken.
Sie haben jetzt gesagt, Chancengleichheit und gerechter werden. Ist das Schulsystem in Wien oder in Österreich ungerecht?
Ich sehe schon großes Potenzial, nämlich die Chancengerechtigkeit zu verbessern. Wir haben ein System, was sehr früh unterscheidet zwischen Gymnasium und Pflichtschulen. Und wir wissen, dass der Bildungserfolg der Kinder sehr stark davon abhängt, wie die Eltern sind, wie viel Geld sie haben, welche Bildungsabschlüsse sie haben. Und in meinem Weltverständnis hat jedes Kind auch die gleichen Chancen verdient, unabhängig davon, wo es aufwächst oder was die Eltern auch beruflich machen. Und dafür müssen wir vor allem in die Schulen investieren, die besondere Herausforderungen haben, die Brennpunktschulen in Wien müssen verbessert werden, zusätzlich unterstützt werden und wir müssen es auch schaffen, Eltern entsprechend mitzunehmen beim Bildungserfolg der Kinder, um so die Chancen auch der Kinder zu verbessern.
Zielt das eigentlich jetzt insbesondere auf Eltern mit Migrationshintergrund ab?
Nicht nur. Es gibt nämlich auch durchaus österreichische Eltern, die sich nicht um den Bildungserfolg der eigenen Kinder entsprechend kümmern. Aber natürlich, je bildungsferner auch die Bevölkerungsgruppe, desto größer die Herausforderung. Und natürlich haben wir gewisse Gruppen, auch migrantische Gruppen, wo Bildung einfach leider nicht so wichtig ist. Und da braucht es eine Fokussierung und Förderung an den Schulen, auch eine stärkere Sprachförderung, aber natürlich auch eine stärkere Verantwortung auch der betroffenen Eltern, weil ohne Eltern geht der Bildungserfolg der Kinder nur schwierig.
Jetzt Elternbeteiligung ist ja besonders in den letzten Monaten immer wieder sehr viel diskutiert gewesen in der Pandemiezeit, wo Kinder zu Hause lernen mussten. Hat die Pandemie oder jetzt Corona an sich irgendetwas zu tun mit diesem Paket oder war das eh schon von langer Hand geplant?
Dieses Paket und dieser Schwerpunkt der Elternarbeit hat schon auch mit Corona zu tun, weil wir mitbekommen und ich sehr stark berichtet bekomme vom Lehrpersonal, dass zu manchen Eltern ein Kontakt auch gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Und das ist vor allem bei den Kindern und Jugendlichen, wo es Probleme gibt, schwierig, wenn es dann keinen Austausch gibt zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. Und diese Problematik ist jetzt durch Corona auch verschärft worden. Mhm. Wir wollen dem auch entgegenwirken, indem wir auch digitale Plattformen für den Austausch zwischen Eltern und Lehrern bieten wollen. Wir werden hier ein digitales Dolmetsch-System auch einführen. Mhm. Wir starten da in der Brigitte Nau, um auch niederschwellige Dolmetschmöglichkeiten zu schaffen. Vor allem für diejenigen Eltern, die halt nicht entsprechend Deutsch können, wo aber trotzdem eine Kommunikation mit den Eltern wichtig ist, um die Kinder entsprechend fördern zu können.
Mhm. Vielen Dank, Herr Wiederkehr.
Sehr gerne.
Das Thema wird auch in unserer morgigen Printausgabe ein Schwerpunkt sein. Jana Teltemann von der Universität Hildesheim sieht sich derzeit in einem Forschungsprojekt unter anderem an, wie sich Migrationshintergrund von Schülern und Schülerinnen in verschiedenen Ländern auf deren Bildungserfolg auswirkt. Ich bin jetzt mit Frau Teltemann verbunden. Guten Tag, Frau Teltemann.
Guten Tag.
In Österreich ist jetzt auch wieder Bildung sehr großes Thema, natürlich während der Pandemie, aber auch prinzipiell wird immer wieder darüber diskutiert, was man besser machen kann und woran es möglicherweise hakt. Heute wurde in Wien ein Maßnahmenpaket vorgestellt für die Stadt Wien, in der es vor allem darum gehen soll, dass man Eltern mehr integriert in den schulischen Alltag. Und dieses Problem, dass Eltern nicht so tatkräftig mithelfen können bei der Bildung der Kinder, ist nicht nur, aber auch vor allem in Familien, die bildungsfern sind und gleichzeitig auch Migrationshintergrund haben, ein Thema. Gibt es einen bildungsfernen Migranten überhaupt oder wie könnte man den charakterisieren?
Ja, im Grunde genommen gibt es natürlich den Migranten oder die Migrantin nicht, genauso wie es die Nicht-Migranten so nicht gibt, sondern das sind ja, wenn man jetzt das als zwei große Gruppen gegenüberstellen möchte, Personen mit und ohne Migrationshintergrund, sind das ja doch zwei sehr, sehr heterogene Gruppen. Und es gibt sowohl bei den Personen ohne Migrationshintergrund Menschen mit höherer Bildung und Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen vielleicht. Und genauso ist es in den Familien mit Migrationshintergrund ja auch. Insofern darf man das nicht natürlich über einen Kamm scheren. Ganz grundsätzlich gibt es einen Befund, der sich als sehr stabil erweist und den man sich auch leicht herleiten kann, wenn man sich einfach fragt, warum nimmt man denn die Migration, also den Wechsel des Lebensmittelpunkts in ein anderes Land, warum nimmt man das in Kauf? Das ist ja immer mit Kosten verbunden. Man lässt Familie, Freunde, Arbeitsstätte zurück. Man muss viele Kosten aufwenden. Und sich dafür zu entscheiden, macht man eigentlich, weil man sein Leben verbessern möchte. Man möchte seine Lebenschancen erhöhen. Das heißt, grundsätzlich ist die Entscheidung für eine Migration eine Entscheidung, aufzusteigen eigentlich in der sozialen Leiter. Und damit sind ja auch immer Bildungsambitionen verbunden, oder Bildung ist ja ein Mittel, um aufsteigen zu können. Und entsprechend beobachten wir eigentlich, also wir reden jetzt immer vom Durchschnittswerten, ne? Wie gesagt, wir haben heterogene Gruppen, aber im Durchschnitt beobachten wir bei Familien mit Migrationshintergrund sehr hohe Bildungsambitionen. Also im Durchschnitt auch höhere Ambitionen, höhere Motivationen als bei Familien ohne Migrationshintergrund. Das heißt jetzt aber nicht, dass sozusagen diese Ambitionen auch bedeuten, dass in den Familien, etwa bei den Eltern, schon auch hohe Bildung vorhanden ist. Denn es führt natürlich auch immer dazu, dass wenn man migriert, dann werden unter Umständen das Humankapital, was man so mitbringt, ist dann nicht mehr so produktiv. Es wird entwertet und entsprechend haben wir oft Familien mit Migrationshintergrund eher sozusagen auf den unteren Stufen einer Statusleiter. Mhm. Das heißt, hohe Motivation, aber unter Umständen nicht immer sozusagen das verbriefte Humankapital, was da ist. Und dann kommt ja vielleicht auch hinzu, Sie haben das jetzt vorhin angesprochen, dass die Möglichkeit zu einer tatkräftigen Unterstützung in den Familien vielleicht nicht immer da ist. Vielleicht ist auch manchmal fehlt ein gewisses strategisches Wissen, wie wir das oft beschreiben. Also wenn man aus einem anderen Land kommt und nicht genau weiß, wie funktioniert denn das Bildungssystem, vielleicht in Österreich oder in Deutschland. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel, es gibt diese Übergangsempfehlungen, ne, für die Wahl der weiterführenden Schule. Ja. Und da muss man ja erstmal wissen, ist das jetzt eine gültige, bindende Empfehlung oder ist das nur eine Empfehlung? Muss ich auf die Lehrkraft hören? Kann ich mich darüber hinwegsetzen? Und wenn man das nicht weiß, weil man selbst das Bildungssystem ja nicht durchlaufen hat, sondern in einem anderen Land in einem Bildungssystem war, dann fehlt einem einfach oft nicht nur die materiellen Möglichkeiten, sondern einfach das Wissen, wie man sich in einem Bildungssystem verhält, zum Beispiel. Und dann ist vielleicht auch ein gewisser Respekt erstmal da vor den Institutionen, vor den Akteuren im Bildungssystem, so dass sich die Familien dann erstmal vielleicht auch aus Unsicherheit zurückhalten.
Und wie beeinflusst das dann die Bildungschance oder den Schulerfolg der Kinder, wenn man sich aus den verschiedensten Gründen zurückhält?
Nun ja, es kann eben sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, dass wir ein gegliedertes Schulsystem haben, wo es zum Beispiel dann nach der 4., 5. oder 6. Klasse Übergangsempfehlungen ausgesprochen werden für eine weiterführende Schule und es können dann unterschiedlich aufwendige Bildungszweige sein, also zum Beispiel Gymnasium versus andere Bildungszweige. Und wenn dann die Lehrkräfte oder die Schulen Übergangsempfehlungen aussprechen und sie haben es vielleicht mit Kindern mit Migrationshintergrund zu tun, die vielleicht auch Sprachschwierigkeiten haben, so dass es vielleicht nicht so einfach ist, die tatsächlichen Fähigkeiten zu beurteilen des Kindes, ne, weil die Sprachschwierigkeiten das überdecken. Und wenn dann die Lehrkraft eine Empfehlung ausspricht, die vielleicht gar nicht genau adäquat, leistungsadäquat sozusagen ist, und die Eltern aber wiederum sozusagen eine vielleicht falsche Zurückhaltung. Die Eltern kennen ja vielleicht das Kind, kennen ja auch das Kind können sich in der Muttersprache verständigen, haben einen Eindruck, welche Fähigkeiten das Kind hat. Wenn sie dann aber sozusagen sich aus Unsicherheit zum Beispiel an diese Übergangsempfehlungen halten, dann kann es sein, dass die Kinder sozusagen eigentlich nicht adäquat zum Beispiel auf weiterführende Schulzweige sortiert werden sozusagen.
Ja. Und aber was man sich vielleicht manchmal vorstellt oder was diese Situation, dass Eltern den Kindern nicht vermitteln wollen oder können, wie wichtig Schule ist, ist das eine Mehr oder gibt es das auch in Familien?
Das gibt es sicherlich auch. Und wie gesagt, das gibt es in beiden Gruppen. Das gibt es ja bei Personen ohne Migrationshintergrund genauso und hat etwas zu tun natürlich mit einer sozusagen im Laufe der Generationen erfahrenen Möglichkeit vielleicht auch der Lebensgestaltung. Ne? Also wenn man nicht die Möglichkeit erlebt hat, dass man zum Beispiel mit einen Bildungsabschluss erlangen kann und den dann auch sozusagen produktiv einsetzen kann, um vielleicht etwas aus seinem Leben zu machen, also eine Karriere zu haben, wenn diese Erfahrung nicht gegeben ist. Oder auch wenn man, und das betrifft dann vielleicht eher die Familien mit Migrationshintergrund, wenn man das Gefühl hat, man wird mit dem Bildungsabschluss gar nichts machen können, weil man womöglich antizipiert, dass man auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert wird aufgrund Namens oder Hautfarbe, dann sinken natürlich, oder können die Motivationen auch sinken, sich in Bildung sozusagen anzustrengen und zu investieren. Das heißt, heißt, die Wahrnehmung der eigenen Chancen hängt natürlich auch davon ab, was kriegt man auch so mit von den anderen aus dem Familienkreis, aus dem Bekanntenkreis. Sieht man dort Beispiele von Personen, die es sozusagen mit Bildung auch schaffen konnten, dann wirkt das natürlich motivierend. Wenn man eher das Gefühl hat, das ist sowieso aussichtslos, dann distanziert man sich davon. Mhm. Das gibt es sicherlich in beiden Gruppen, aber wenn das eher noch an Namen oder Hautfarbe gebunden ist, dass man möglicherweise diskriminiert wird, stärker auch bei Personen mit Migrationshintergrund.
Hat das vielleicht auch manchmal mit dem Geschlecht zu tun, also dass Mädchen sich da nicht so motiviert fühlen aus manchen Gruppen?
Sicherlich. Da kommen natürlich vielleicht manchmal noch gewisse kulturelle Unterschiede ins Spiel, wobei man mittlerweile eigentlich flächendeckend feststellen kann, dass Mädchen in der Schule im schulischen Bereich eigentlich besser stehen, sozusagen bessere Leistungen, auch bessere Abschlüsse erzielen. Die Unterschiede beginnen dann eigentlich, wenn es sozusagen um Ausbildungsschul, Berufswahl geht, weil dort sich dann doch Mädchen, Frauen häufiger für eben Karrieren entscheiden, die weniger sicher oder gut bezahlt oder mit Führungspositionen verbunden sind. Und das liegt dann wiederum an der noch sehr stark ungleich verteilten Hausarbeit oder Familienarbeit. Das zieht sich aber eigentlich durch alle Gruppen durch.
Mhm. Und letzte kurze Frage. Ich weiß, das kann man nicht kurz beantworten in Wahrheit. Aber in Ländern jetzt, wie Sie haben ja mehrere Länder, Sie haben ja sehr viele Länder untersucht, aber Länder wie Österreich und Deutschland, die vielleicht ähnlich sind in der Voraussetzung, kann man in diesen Ländern dem Problem, das wir jetzt vorher schon besprochen haben, entgegentreten oder kann das System Schule es schaffen, Kinder aus benachteiligten Familien aus der Negativspirale rauszuholen?
Mhm. Ja, Sie haben schon gesagt, es ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich eine Vorbemerkung vielleicht, man sollte das Bildungssystem hinsichtlich der Integrationserwartung auch nicht völlig überfrachten. Mhm. Das Bildungssystem hat viele Aufgaben. Wir denken in erster Linie an Qualifizierung, Vorbereitung für den Arbeitsmarkt, lebenslanges Lernen, Innovation und so weiter. Und dann soll das Bildungssystem noch viele weitere Funktionen übernehmen, Staatsbürgerkunde, also Demokratieerziehung und so weiter. Und wenn dann auch noch die Bürde kommt, sozusagen alle neuen Gesellschaftsmitglieder vollständig zu integrieren, dann ist irgendwann sozusagen die Leistungsfähigkeit auch erschöpft. Mhm. Was nicht heißt, dass das Bildungssystem natürlich nicht bis zu einem gewissen Grad sehr gut dazu beitragen kann, die Integration zu ermöglichen. Mhm. Und ich finde Maßnahmen wie eher oder enger mit den Familien zusammenzuarbeiten eigentlich einen sehr guten Ansatzpunkt. Mhm. Also natürlich gibt es größere Strukturen, die vielleicht schwieriger zu reformieren sind, wie schon die angesprochene Gliederung, die manchmal nachteilig sein kann für Schülerinnen mit Migrationshintergrund, aber auch grundsätzlich für sozial schwächere Schülerinnen. Es gibt weitere Faktoren im Bildungsbereich, die sich zum Beispiel dann aus der Zusammensetzung der Schulklassen und Schulen ergeben, also das Stichwort Segregation oder Brennpunktschulen. Auch da kann man natürlich versuchen anzusetzen und auf eine gleichmäßigere Verteilung zum Beispiel achten. Die Maßnahmen gibt es durchaus und auch grundsätzliche Strukturen wie vorschulische Bildungsbeteiligung oder Ausbau des Ganztags. Das sind alles Maßnahmen, die zum Beispiel helfen, einfach etwaige nachteilige oder weniger unterstützende Umgebungen, die Kinder zu Hause erfahren, ein bisschen auszugleichen.
Mhm. Frau Teltemann, vielen Dank, dass Sie für dieses Gespräch Zeit gehabt haben.
Sehr gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
Für Jana Teltemann ist klar, das Bildungssystem kann gut zur Integration beitragen, auch wenn man es mit den Erwartungen nicht überlasten sollte. Enger mit Familien arbeiten ist aber für die Integration ein guter Ansatz, sagt sie. Ähnlich sieht das die österreichische Bildungsexpertin Heidi Schrott von der Initiative Bildung grenzenlos. Sie hat selbst jahrelang als Lehrerin und Direktorin gearbeitet und 2014 ein Buch zum Thema Bildung und Migration herausgegeben mit dem Titel Sehr gut oder nicht genügend. Sie sagt,
vielleicht muss man da mal vorausschicken, dass unser ganzes Schulsystem, das österreichische und so ähnlich das deutsche, darauf ausgerichtet ist, dass die Eltern der Schule zuarbeiten. Da liegt schon einmal die Wurzel des Übels, denn Es gibt natürlich aus den verschiedensten Gründen Kinder, deren Eltern das nicht leisten können, sei es, weil sie dazu einfach von ihrer Bildung her nicht in der Lage sind, sei es, weil sie arbeitsmäßig dazu nicht in der Lage sind und das auch nicht durch Nachhilfe kompensieren können. Also das ist sozusagen ein großes Problem in unserem System und was der ganzen Frage zugrunde liegt.
Ich meine, das Problem ist ja nicht neu und Initiativen gibt es ja auch in Österreich schon länger, dass man Elternabende macht, dass man Informationsveranstaltungen macht. Das alles wird ja jetzt durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich enorm erschwert. Gleichzeitig wird auch sichtbar, welche Kinder daheim die Unterstützung haben und welche nicht. Ist Bildung in Österreich ungerecht? Kann man das so sagen?
Das wissen wir sehr. Und das wissen wir seit Österreich an internationalen Bildungsvergleichsstudien teilnimmt, nämlich konkret eine der allerersten war PISA 2000. Mhm. Und in PISA wird ja auch ein Faktor, der abgefragt wird, also der ausgewertet wird, ist der Faktor soziale Gerechtigkeit. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Studien, auch Österreich interne, wo das ganz, ganz deutlich hervorkommt. Wir sind eines der unter vergleichbaren Ländern, also die vergleichbaren Länder wären OECD-Länder, mit einer der höchsten Ausmaß an Bildungsungerechtigkeit.
Für Heidi Schroth ist es möglich, die Bildungschancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien zu verbessern. Die Elternintegration ist für sie eine von vielen Stellen, an denen man ansetzen muss. Man müsse aber nicht erst in der Schule beginnen, sondern schon im frühen Kindergartenalter, sagt sie. All diese Dinge werden ja momentan durch Pandemie und geschlossene Schulen erschwert. Die Bildung im Lockdown hält sich jedenfalls in den sozialen Medien immer noch bei den beliebtesten Themen. Doch unschlagbar in Erwähnung und Polarisierungsfaktor ist und bleibt das Skifahren und die Frage, ob die Skilifte nun in Betrieb bleiben sollen oder nicht. Einer der großen Verfechter der Öffnung war und ist ja der Tiroler Wirtschaftsbundchef Franz Hörl, der gleichzeitig Seilbahnobmann der Wirtschaftskammer ist. Er ist heute positiv auf Corona getestet worden. Und der Spott auf Twitter war groß. Ab in die Solo-Gondel mit ihm, schlägt ein User zum Beispiel vor. Alles richtig gemacht, schreiben viele. Damit entlasse ich euch heute wieder. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcast, Fio oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, ihr streitet nicht zu viel auf Social Media. Baba!